SRF 3.
Der Bundesrat hört den Hilferuf der UNO. Schweizer Soldaten sollen im Kampf gegen Ebola in Westafrika eingesetzt werden. Schweizer Dschihadisten ziehen in den Krieg in Syrien und Irak. Der Nachrichtendienst spricht von rund 30 Kämpfern. Viele Züge in Deutschland fahren heute nicht. Die Lokführer wollen mit ihrem Streik mehr Lohn erzwingen. Das Wetter in der Nacht, regnet es etwas. Morgen gibt's viel Wolken mit ein paar Sonnenstrahlen. Nass wird's selten. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Tausende Menschen sind in Westafrika bereits an Ebola gestorben. Und die tödliche Krankheit ist bisher nicht zu stoppen. Die UNO hat die Staaten der Welt deswegen um Hilfe gebeten. Und helfen will nun auch die Schweiz. Der Bundesrat möchte einen Einsatz von Soldaten in den Ebola-Gebieten in Westafrika prüfen. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Die Schweiz sei gebeten worden, einen Beitrag zur UNO-Mission gegen Ebola zu leisten, sagt Bundesratssprecher André Simonazzi.
Es fehlt an Transportmöglichkeiten in diesem Gebiet, es fehlt an Logistik, an Unterstützung in vielen Bereichen. Und da wurden die Staaten gefragt von der UNO, ob sie auch mithelfen können. Die Schweiz ist selbstverständlich bereit, auch das zu tun. Zuerst wird aber eine Erkundungsmission stattfinden müssen, um die Machbarkeit von diesem Einsatz zu studieren.
Sollten die Abklärungen vor Ort positiv ausfallen, würde ein konkreter Antrag an den Bundesrat gestellt. Dieser würde dann definitiv entscheiden. Eine erste Ablösung mit einem Detachement von bis zu 90 Armeeangehörigen und mit bis 2 bis 3 Transporthelikoptern könnte ab Mitte November in erster Priorität nach Liberia geschickt werden, hält das Verteidigungsdepartement fest. Zum Einsatz kommen würden ausschließlich Freiwillige. Nicht vorgesehen sei der Transport von Personen, die an Ebola erkrankt seien, betont Vizekanzler Simonazzi. Es gehe vielmehr um die Beförderung von Material oder von Hilfspersonal für medizinische und humanitäre Einsätze. Auf die Frage nach den Risiken eines solchen Einsatzes antwortet der Regierungssprecher:
Es gibt immer Risiken, wenn man einen Einsatz macht in einem Gebiet im Rahmen einer Katastrophe.
Unter anderem auch deshalb werde zuerst eine Erkundungsmission ins Krisengebiet geschickt, bevor der Bundesrat definitiv entscheide. Dauert der Einsatz länger als 3 Wochen, so muss ihn im Übrigen gemäß Militärgesetz auch noch das Parlament nachträglich in der Wintersession genehmigen.
Giftgas in den Händen der Terrormiliz IS, das berichtet heute die New York Times. Kann das stimmen? Gleich nach den Nachrichten mit Karin Britsch.
Die Zahl von mutmaßlichen Dschihadisten aus der Schweiz, welche in Konfliktgebiete reisen, nimmt zu. Seit 2001 hat sich diese Zahl fast verdreifacht. Derzeit sind rund 30 mutmaßliche Dschihadisten aus der Schweiz in einem Kampfgebiet. Das zeigt eine Zusammenstellung des Nachrichtendienstes des Bundes, welche die Nachrichtenagentur SDA publik gemacht hat. Die meisten Dschihadisten sind demnach in Syrien und Irak. Damit es sich für Krankenkassen nicht mehr lohnt, vor allem gute Risiken zu jagen, also junge und gesunde Versicherte, verfeinert der Bundesrat den sogenannten Risikoausgleich. Künftig bekommen aus dem Umverteilungstopf auch jene Kassen Geld, die Patienten betreuen, die hohe Medikamentenkosten verursachen. Umgekehrt bezahlen Kassen mit guten Risiken mehr in diesen Topf ein. Bisher wurden für den Risikoausgleich einzig die Kriterien Alter, Geschlecht und Dauer des Spitalaufenthalts berücksichtigt. An den Universitäten Lausanne, Neuenburg, Genf und Freiburg haben sich dieses Jahr deutlich weniger Studentinnen und Studenten aus Europa eingeschrieben. Der Rückgang bei den europäischen Studierenden liege zwischen 11 und 38%, teilt die Regierungskonferenz der Westschweizer Kantone mit. Auch die ETH in Zürich und Lausanne müssen jeweils einen Rückgang von 10 bis 14% hinnehmen. Die Kantonsregierungen führen dies auf die Annahme der Zuwanderungsinitiative zurück. In Deutschland haben die Lokführer mit einem Streik begonnen. Bis morgen früh um 4 Uhr wollen sie nicht mehr arbeiten. Es ist der 2. Streik innerhalb von 8 Tagen. Die Lokführer verlangen 5% mehr Lohn und kürzere Arbeitszeiten. 2/3 aller Züge im Fernverkehr fahren heute nicht, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Die Gewerkschaft spricht von deutlich mehr Ausfällen. Die Schweiz ist ebenfalls betroffen. Laut der SBB fallen etwa Züge nach Stuttgart, München und Köln aus. Die schwachen Konjunkturdaten aus den USA haben die Schweizer Börse am Nachmittag ins Minus gedrückt. Der SMI fiel vor einer Stunde auf minus 2,9 Prozentpunkte. Derzeit liegt der Swiss Market Index bei 8.169 Punkten. Das ist inzwischen ein Minus von 2%. Und die übrigen Börsendaten von Thomson Reuters, der Dow Jones Index in New York fällt um 1,4%. Der Euro wird zu 1.2068 gehandelt und der Dollar zu 94,61 Rappen.
Info 3 Abend.
Wenn das stimmt, was die New York Times heute schreibt, dann muss man sich große Sorgen machen. Denn dann wäre die Terrormiliz Islamischer Staat im Besitz von Chemiewaffen. Chemiewaffen, die der IS aus dem Irak haben soll, aus dem ehemaligen Arsenal von Saddam Hussein. Die USA hätten während ihrer Besatzungszeit nicht dafür gesorgt, dass diese Waffen sicher und vollständig vernichtet wurden und jetzt eben zum Teil in den Händen des Islamischen Staats sein sollen. Fredrik Steiger.
Iraks Diktator Saddam Hussein besaß umfangreiche C-Waffenlager, viele tausend Raketen und Geschosse. Zum Teil im Irak selber gefertigt, zum Teil geliefert von den USA und aus Europa, wo man damals noch gut Freund war mit dem Gewaltherrscher. Auf diese Bestände trafen US-Soldaten nach der Invasion in den Irak, trugen, so die New York Times, Verletzungen, Verätzungen, Hautausschläge davon. Weder wurden sie von der Armeeführung gewarnt, noch vorbereitet oder geschützt. Die Amerikaner haben dann den Großteil von Saddams Chemiearsenalen vernichtet, rasch, improvisiert und keineswegs gemäß den Sicherheitsstandards der internationalen C-Waffenbehörde OPCW. Bisweilen ließ man C-Waffenmunition unter freiem Himmel explodieren. Irakische C-Waffen seien keine Gefahr mehr für die Welt, behauptete danach das Pentagon. Doch die amerikanische Armee registrierte, sammelte und vernichtete das Teufelszeug gemäß New York Times nicht vollständig. Auch die OPCW in Den Haag geht davon aus, dass es im Irak weiterhin Restbestände gibt. Was die irakische Regierung gar nicht bestreitet, die inzwischen mit der OPCW kooperiert, aber weder wirklich weiß, was genau wo noch vorhanden ist, noch imstande ist, selber für die Vernichtung zu sorgen. Mitunter wurden lecke Chemiewaffenbehälter im freien Feld gefunden. Der Hauptteil lagerte aber in zwei Militäranlagen. Eine davon ist der ehemalige, heute zum Teil zerstörte Komplex Mutanna nordwestlich von Bagdad. Genau der wurde im vergangenen Juni von den ISIS-Dschihadisten gestürmt. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass Teilbestände inzwischen in deren Händen sind. Höchstwahrscheinlich handelt es sich nicht um fertige Raketen, die unmittelbar als Massenvernichtungswaffen eingesetzt werden könnten. Eher um alte Munition, vermutlich auch teilweise zerstörtes Material oder Ausgangsstoffe für C-Waffen. Doch auch damit lassen sich zumindest schmutzige, improvisierte Sprengsätze bauen. Mit zwar sehr begrenzter, aber doch schrecklicher Wirkung. Nachdem Saddam Hussein Tausende von Kurden vergaste und Syriens Diktator Bashar al-Assad chemische Kampfstoffe gegen die Aufständischen verwendete, könnte der Region nun erneut ein Einsatz dieser grauenhaften Waffe drohen.
Info 3 Abend.
Steuersünder, das gibt es auch in Indien. Und auch für diese schwarzen Schafe war es lange Zeit attraktiv, ihr Schwarzgeld in der Schweiz zu verstecken. Aber Indien kennt die Namen von 782 Steuersündern und will Zugriff auf dieses Geld. Die Namen sind auf einer CD gespeichert, die ein Bankangestellter in Genf der HSBC-Bank gestohlen hat. Heute hat in Bern eine indische Delegation mit Schweizer Vertretern eine mögliche Zusammenarbeit besprochen. Ich habe Thomas Oberer von der SRF Wirtschaftsredaktion gefragt, ob die Schweiz bereit sei, mit Indien in dieser Frage zusammenzuarbeiten.
Nein, der Bundesrat kann und will Indien in dem Fall nicht helfen. Ihm sind schlicht die Hände gebunden. Eigentlich wollte Finanzministerin Wittmer-Schlumpf letztes Jahr die Amtshilfe so ausweiten, dass sie auch bei gestohlenen Daten möglich wäre. Doch auf Druck der bürgerlichen Parteien im Parlament hat der Bundesrat im letzten Moment diese Lockerung der Amtshilfe gestrichen. Und deshalb gibt es jetzt keine Kundendaten aus der Schweiz.
Indien ist für die Schweizer Wirtschaft interessant. Nun drohen die Inder, eben weil die Schweiz nicht zusammenarbeiten will, mit Sanktionen, wenn das Schwarzgeld nicht zurückfließt. Kann der Steuerkonflikt der Schweizer Wirtschaft schaden?
Ja, das kann er. Die Drohungen aus Indien in letzter Zeit, die sind ja relativ offen und nicht versteckt. Möglich ist, dass zum Beispiel Finanztransaktionen nach Indien für Schweizer Firmen eingeschränkt werden könnten. Und das würde natürlich der Schweizer Wirtschaft schaden. Kommt dazu die Verhandlungen zu einem Freihandelsabkommen, das der Schweizer Exportwirtschaft nützen soll. Diese Verhandlungen sind im Moment blockiert und das zeigt der aktuelle Konflikt. Der fördert die Beziehungen zwischen der Schweiz und Indien sicher nicht.
Der automatische Informationsaustausch ist schon bald internationaler Standard. Die Schweiz liefert dann Daten. Dann sind solche Konflikte wie mit Indien vom Tisch, so oder so.
Ja, das stimmt. Aber eben der automatische Informationsaustausch, der kommt erst in ein paar Jahren und vor allem ist er in die Zukunft gerichtet. Er betrifft also nicht alte Daten und alte Bankkunden wie in der aktuellen Diskussion. Klar ist, sowohl Indien als auch die Schweiz bekennen sich zum automatischen Informationsaustausch. Wie dieser dann aber konkret tatsächlich umgesetzt wird, das ist noch offen. Dazu muss das bestehende Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Indien und der Schweiz angepasst werden und dazu braucht es wieder Verhandlungen. Wann solche aber beginnen können, das weiß man im Moment nicht, heißt es bei der Bundesverwaltung.
International steht die Schweiz in Sachen Steuerbetrug schon lange unter Druck. Wird dieser Druck wegen der Geschichte mit Indien jetzt noch grösser?
Ja, ich denke, das ist durchaus möglich. Indien ist ja Mitglied der G20, also der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer und bringt dort die Kritik an der Schweiz immer wieder auf oberster politischer Ebene ein. Und verliert die Schweiz eben dort an Goodwill, wird dort der Eindruck erweckt, die Schweiz kooperiere nicht, halte weiter an der Hilfe für Steuersünder fest. Dann verspielt sich die Schweiz erneut Sympathien, auch wenn die Schweiz in den letzten Jahren schon viel getan hat, um den Finanzplatz sauberer zu machen.
Information von Thomas Uberer von unserer Wirtschaftsredaktion waren das. Und das war Info 3. Wir liefern die Hintergründe zu den Nachrichten. Uns gibt es auch im Netz srf.ch/news. Mein Name Daniel Hofer.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.